Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio. Mein Name ist Felix und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen den anderen Felix, der dem einen oder anderen Hörer vielleicht schon bekannt ist. Felix war schon mehrfach Gast in dieser Saison bei uns. Hallo Felix.
Hallo.
Und zum anderen die Anna, die letzte Woche ja schon eine kurze Einschätzung bei uns abgeliefert hat zum Stand in Braunschweig. Anna ist Fan der Eintracht aus Braunschweig. Hallo Anna.
Hallo.
Am vergangenen Freitag war es soweit. Nicht nur ich durfte nach Ewigkeiten mal wieder das Stadion besuchen, sondern der 1. FC Nürnberg traf auf Eintracht Braunschweig und, so hat es Alois Schwarz angekündigt, wollte was wieder gut machen und das galt es auch wieder gut zu machen, was damals da in Braunschweig geschah. 1:6, wir erinnern uns mit Schrecken, Anna mit Freude. Und Anna, wir wollen mal ganz kurz auf die Aufstellung von Eintracht Braunschweig schauen, denn wir hatten darüber gesprochen, dass es ja letzten Endes 3 erzwungene Wechsel geben wird. Am Ende gab es dann aber gleich 7 in der Startelf. Hat Thorsten Lieberknecht da so sehr gestört, dass er quasi die komplette Mannschaft umgekrempelt hat?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich tatsächlich letzte Woche zu Gast war bei einem Podcast für den Millanton und dort in der Nachbesprechung gesagt habe, dass ich mir sehr wünschen würde, dass man diese 3 gelben Karten zum Anlass nimmt, nicht nur die 3 gelb gesperrten Spieler, also Schönfeld, Omladic und Reichel, was heißt, Reichel ist linker Außenverteidiger, Schönfeld ist so eine Achterposition im weitesten Sinne. Omladic ist unser Linksaußen gewesen, war immer noch. Und dass man sagt, okay, es muss sowieso alles neu gemacht werden. Wir würfeln jetzt komplett durch. Und ich weiß nicht, ob er den Podcast gehört hat, der Trainer, oder ob wir einfach ähnliche Auffassungen über unterschiedliche und die gleichen Sachen sind. Er hat es auf jeden Fall gemacht und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh darüber, dass Kumbela auf der Bank saß. Der hat einfach nicht gut gespielt in diesen ersten Hinrundenspielen. Und diese rechte Außenverteidigerposition, auf der hat er ja auch rotiert. Da hat gegen St. Pauli hat da Maxi Sauer gespielt. Und jetzt gegen Nürnberg hat dort Ofosu Aye gespielt. Der ist ein bisschen schneller, flankt aber nicht ganz so gut. Aber Sauer hat gegen St. Pauli keine gute Figur gemacht. Deswegen ist das zumindest im Rückblick auf das vergangene Spiel sehr vertretbar und völlig legitim. Und reingerückt sind dafür Marcel Correa, Niko Kiewski, Henrik Zuck und Salim Khelifi, was völlig, also vor allem Khelifi, Mirko Boland, genau, Mirko Boland ist auch, noch mehr sogar tatsächlich. Moment, Kiewski, Walzweg, Correa, Zuck, Boland und Khelifi sind drin. Und Ofosu Aye sind neu. Das heißt, wie gesagt, einmal 50% fast der Aufstellung durchgemischt. Und der Kicker behauptet, es sei auch eine andere Grundordnung gewesen. Das glaube ich aber nicht. Also ich habe jetzt natürlich hier kein Bildmaterial, um das nachhaltig beweisen zu können. Ich glaube aber nicht, dass Mirko Boland auf der linken Außenbahn gespielt hat. Der ist defensives Mittelfeld. Ich glaube, Marcel Correa und Mirko Boland haben Doppel-6 gespielt. Wir haben nicht mit einer Dreierkette gespielt, zumindest nicht von Anfang an. Deswegen alles in allem kann ich das sehr begrüßen und finde das sehr legitim, was da gemacht wurde.
Felix, beim 1. FC Nürnberg wurde nur einmal gewechselt. Lukas Mühl rotierte auf die Bank. André Petrak kehrte nach Gelbsperre, wenn mich nicht alles täuscht, wieder zurück in die erste Elf. Und dann kehrte man aber auch irgendwie in den ersten Minuten zu einem Fußball zurück, der nicht so richtig schön war, wenn man mal ehrlich ist. Denn man ließ sich in den ersten Minuten von Braunschweig gerade auf den Außen komplett überrumpeln, ließ da hinten dann Kammerbauer und Lippert und teilweise eben auch Kempe und Sabiri alleine. Und da möchte ich Anna, vielleicht habe ich es aber im Stadion auch falsch wahrgenommen, sogar widersprechen. Gerade im Ballbesitz hat Braunschweig meiner Meinung nach tatsächlich mit Dreierkette agiert und es dadurch eben geschafft, teilweise drei Leute über die Außenbahn zu schicken und dann eben Kempe, Kammerbauer bzw. Lippert und Sabiri dermaßen zu binden, dass da hinten ordentlich ja die Post abging, aber sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, Felix.
Ja, ich denke auch. Also es ist ja gegen Nürnberg sowieso immer klug, über die Außen zu kommen. Also ich nenne jetzt mal keine Namen, aber an sich ist es ja jetzt auch so, dass rechts und links Kammerbauer und Lippert stehen, die ja auch ziemlich jung sind, auch noch ziemlich unerfahren, weil sie ja eben aus der Jugend kommen. Und vor allem über die linke Seite am Anfang und auch während des Spiels kam ja meistens über Hernandez ziemlich Trubel auf, der Markreiter irgendwie liegen lassen hat etc. Und es war schon auf jeden Fall zu spüren, dass Braunschweig versucht hat, über die Außendruck zu machen und da möglichst schnell ein Tor zu machen. Und Nürnberg war einfach in den ersten Minuten überrumpelt. Also es kam mir so vor. Sie haben zwar jetzt nicht schlecht gespielt, aber sie haben mir einfach überrumpelt gewirkt. Und ich hatte ziemlich Bammel, dass da ziemlich schnell ein Gegentor kommt.
Ja, vielleicht war es tatsächlich so ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass eben so oft gewechselt wurde, dass man womöglich auch nicht mit dieser Art gerechnet hat, wobei ich da ehrlich sagen muss, dass mich das dann schon überrascht hat, wie anfällig wir da waren. Es ging dann direkt ja los wie die Feuerwehr. Hernandez stand da Mutterseelen allein irgendwie vor Kirschbaum, der schon gar nicht mehr im Tor stand. Und ich dachte mir in dem Moment nur, um Himmels Willen, was macht der da? Weil das sah kurz so aus, als würde er rauslaufen, dann bleibt er so ein bisschen wieder stehen, dann läuft er doch noch raus. Und da habe ich den Ball ehrlich gesagt schon im Tor gesehen. Hernandez lupft ihn dann aber drüber.
Ja, Hernandez läuft allein aufs Tor, Kirschbaum kommt aus dem Strafraum raus, darf deswegen auch keine Hände benutzen. Da war ich schon so ein bisschen so, geh nicht so weit raus, aber im Prinzip war es das Einzige, was er machen konnte. Und ich will da gerne mal meinen Mitbewohner zitieren, der das Spiel mitgeguckt hat, gesagt, wie kann man denn den einfach nicht machen? Punkt. Genau das Gleiche habe ich mir dann auch gedacht und war einfach nur froh, dass er das leere Tor nicht trifft.
Ja, Anna, er trifft das leere Tor nicht, muss er es treffen. Ich muss ehrlich zugeben, ich sehe das gar nicht so extrem. Also es ist schon schwierig, den aus der Position dann auch reinzulupfen, meine Meinung.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also das ist so ein Ding, von dem ich sagen würde, an guten Tagen oder an besseren Tagen ist er drin. Und dann spielen wir das Spiel aber auch nicht 1-1, sondern eben gewinnen es wenigstens, wenn einer der Jungs einen Tag hat, an dem er solche Dinger macht. Aber als Fan liegt dir da der Jubel schon ein bisschen auf den Lippen. Aber im Nachhinein und mit ruhigerem Puls finde ich, ja, wäre schön gewesen, aber so ist auch kein Drama. Oder nichts, was ich als musste machen verbuchen würde.
Es war dann so, dass es für Ofosu Aye die nächste Chance auf die Führung für Braunschweig gab. Nürnberg arbeitete sich dann so ein bisschen besser in das Spiel, Felix. Es gab dann so eine, ich will es jetzt nicht wirklich Chance nennen, aber so einen doppelten Abschlussversuch von Matthausch und Petrak. Und ja, es war jetzt aber dann auch nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Nürnberg nach wie vor so richtig im Spiel ist. Also auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer den Eindruck, wenn Braunschweig richtig aufs Gaspedal tritt, dann haben wir große Probleme.
Ja, das stimmt. Aber selbst in diesen Momenten habe ich gemerkt, dass sie versucht haben, nicht mehr so viele hohe Bälle zu spielen. Und zumindest, und das fand ich allein da schon positiv, obwohl ich die ganze Zeit Bammel hatte, dass wir ein Gegentor bekommen, die Pässe kamen an. Das war so ein irgendwie zu 80%, okay, Braunschweig macht richtig Druck. Aber zumindest kommen die Pässe an, vielleicht fangen sie sich wieder. Also ich habe einfach nur gehofft, dass sie sich fangen und dann auch ein Spiel aufbauen können, weil es waren so leichte Ansätze zu sehen, aber Braunschweig war einfach besser.
Ja, sicherlich so ein Trend, den wir ja auch schon in dem Spiel zuvor beobachtet hatten, wo man dann hinten raus auch die spielerische Lösung versucht zu finden und den Ball nicht einfach nur nach vorne trischt. Dazu kurze Anmerkung, fällt mir gerade ein, hatte ich dann mit Steffen, den ich im Stadion getroffen habe, besprochen. In der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, nicht einen langen Abschlag von Thorsten Kirschbaum. Die wurden, glaube ich, alle kurz gespielt. Das ist, also habe ich so, glaube ich, bewusst auch noch nie wahrgenommen. Es gab dann in der 22. Minute, Anna, die Chance, als Nyman ja den Ball wirklich Volley nimmt, der sich irgendwie hinter Kirschbaum senkt und da dann gegen die Latte knallt. Da ist man dann als Braunschweiger-Fan schon irgendwie aber geneigt zu sagen, hätte er nicht irgendwie 3 Zentimeter weiter unten landen können, oder?
Absolut, total. Ja, was soll ich sagen? Klar, meiner Meinung nach können sowieso die Bälle, die an Latten krachen, immer auch im Tor landen. Aber auch da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute auch einfach gnädig, weil ich gut geschlafen habe, keine Ahnung. Aber denke, ja, wenn er an die Latte geht, dann hat der Stürmer auch auf jeden Fall viel richtig gemacht. Will ihm da irgendwie keinen Vorwurf machen, weil er es einfach perfekt abschließt. Also er kann ihn nicht annehmen, dafür hat er zu wenig Zeit. Ich glaube, eure Innenverteidiger sind es wahrscheinlich, oder ein Außen-, ein Innenverteidiger, die da relativ dicht an ihm dran stehen. Das heißt, er hat weder viel Zeit noch viel Platz. Und dass er da so zum Abschluss kommt, finde ich sowieso schon stark gemacht. Im Halbraum läuft Ofosu Aye rum, der war da reingesprintet. Der hat ein bisschen mehr Platz. Allerdings, also ohne dem Jungen zu nahe treten zu wollen, also wenn der Torschüsse abgibt, wie er flankt, dann wäre das nicht die bessere Wahl gewesen. Also der ist nicht als Goalgetter bekannt. Ken Reichel, der andere nominelle, da nicht spielende Außenverteidiger, macht ab und zu ein Tor. Der hätte das vielleicht gemacht, so aus der Distanz. Aber an und für sich finde ich, alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Kannst du kaum besser machen. Aber das Tor ist nicht gefallen.
Wenn er Torschüsse abgibt via Flank. Ich werde bei solchen Sätzen mein Leben lang an Timothy Chandler denken müssen. es gab... keine ganze Minute später, ich glaube, es waren nur 29 Sekunden später, dann die Führung für Braunschweig, die zu diesem Zeitpunkt wirklich mehr als nur verdient war. Und Felix, du hattest es vorhin schon angesprochen, Hernandez tanzt da hinten durch die komplette Nürnberger Abwehr. Ausgerechnet Georg Markreiter setzt sich da auf den Hosenboden, als würde er das erste Mal zweite Bundesliga spielen. Was war denn da los?
Ja, also, keine Ahnung, Markreiter irgendwie, er war am Ende am Boden gelegen, hat ihn einfach schwindelig gespielt. Also Hernandez war sowieso die ganze Zeit am Rotieren, links, rechts, versucht vorbeizukommen, lässt Markreiter liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, läuft weiter, kann eigentlich ziemlich frei weiterlaufen und läuft fast bis zur Auslinie und passt den einfach perfekt rein, wo weder Hofland rankommen kann, wenn überhaupt dann noch Kirschbaum, aber ihm will ich auch keinen Vorwurf machen und der Abwehrspieler steht dann halt einfach richtig, der Stürmer steht richtig und macht den Ball rein. Also das war für mich zu 95% Hernandez und der Stürmer macht ihn einfach nur noch rein.
Anna, ist das typisch Braunschweiger Fußball, wie wir ihn eigentlich aus der ersten Saisonhälfte kennen oder aus dem ersten Saisonviertel vielleicht auch. Mich hat das irgendwie stark daran erinnert, mit sehr viel Tempo, mit Spielwitz auch, irgendwie über die Außen den Gegner dann auch einfach in den Fehler reintreiben. Ist es genau das, was ihr in Braunschweig sehen wollt? Ja, sicherlich. Aber ist es auch das, was man von der Mannschaft erwarten kann?
Absolut, total. Also gerade unsere Flügel sind, glaube ich, das, worüber wir diese Saison zumindest theoretisch besonders froh sind und besonders froh sein können. Und Hernandez, ja, nicht hier das erste Mal irgendwie gezeigt hat, dass der Junge echt, also keine Ahnung, ob ich in der Hinrundenausgabe auch schon so über ihn geschwärmt habe, aber der Mann ist einfach unglaublich. So, also ja. Toll, toll, dass der für uns spielt und auch der Sport1-Moderator, dem ich lauschen durfte während des Spiels, war ganz bezuckert von dem und hat ihn mit den schon in der Dortmunder Mannschaft gesehen und so, was ich jetzt nicht unterzeichnen wollen würde, aber naja gut. Ja, deswegen tatsächlich überrascht es mich auch ein bisschen, wie gut das funktioniert hat, dieses Flügelspiel bei euch in dieser ersten halben Stunde, weil ich den Eindruck habe, dass wir so lange sehr erfolgreich diesen Fußball gespielt haben, bis die Gegner in etwa wussten, was da auf sie zukommt. Nämlich einfach eine enorm schnelle und sprudelige Flügelkraft mit Stürmern, die an guten Tagen auf jeden Fall für mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei Tore gut sind. Dass diese Rechnung so aufgegangen ist, hat mich wirklich überrascht, weil es ja, weil es Mannschaften sehr gut gemacht haben, schon gegen uns dieses Spiel zu verteidigen. Nicht zuletzt St. Pauli am vergangenen Wochenende, an denen wir uns echt die Zähne ausgebissen haben, weil wir einfach eben über diese Flügel nicht durchgekommen sind. Also wir gehen selten durch die Mitte. Und ja, würde ich an Nürnberger Fanstelle doch ein leichtes Fragezeichen hintermachen, wie das sein kann, dass das so gut funktioniert. Aber ich für meinen Teil bin da natürlich sehr froh drum, weil das Tor schön ist und ich mich für den Jungen freue, dass er mir wieder eine Vorlage geben konnte. Das Einzige, was ein bisschen schade ist natürlich, ist, dass ich weiß, dass es nicht so weiterging. Warum, das weiß ich nicht. Der liebe Gott oder irgendjemand anders, ich weiß es nicht. Weil ich vermute, wenn wir so weitergemacht hätten oder wenn ihr so weitergemacht hättet, keine Ahnung, an wem es dann schlussendlich lag, dann hätten wir vielleicht mit 3 Punkten den Heimweg antreten können.
Ja, verteidigen ist ja was, das können wir in Nürnberg unfassbar gut. Drittschlechteste Defensive der Liga, ahu. Zwar auch die beste Offensive, aber davon können wir uns dann immer nicht so viel kaufen. Ja, es gab dann, du hast es schon angesprochen, irgendwie so ein Bruch auch im Braunschweiger Spiel. Sie haben sich deutlich weiter zurückgezogen, Felix, haben die Räume enger gemacht und haben damit natürlich aber auch Nürnberg ein Stück weit das Feld überlassen. Und es wurde dann gefährlich, als, und das kannten wir aus dem Spiel gegen Heidenheim, Lippert und Kammerbauer beide mit nach vorne geschoben haben. Und das ging tatsächlich dann so nach 2-3 Minuten, in denen sie sich schütteln mussten, ging das los. Und ab dem Moment war der FCN tatsächlich im Spiel und meiner Meinung nach auch über weite Phasen die dann wirklich bessere Mannschaft.
Ja, also wie gesagt, es kam ein Knackpunkt, wie du gesagt hast. Und ich glaube, es lag auch daran, es wurde ja vorm Spiel ganz viel gesagt, ja, wir machen zu Hause immer nicht das Spiel, das ist unser Problem und so weiter. Und Mannschaften, es gab auch schon, ich kann mich an Spiele erinnern, wo Mannschaften uns quasi gezwungen haben, das Spiel zu machen und wir konnten es einfach nicht. Das fand ich eigentlich
Würzburg,
noch viel schlimmer.
Meiner Meinung nach
Würzburg
war
zum Beispiel, Würzburg zum Beispiel, wenn uns Mannschaften zwingen, das Spiel zu machen. Ja, aber ich glaube auch, weil du das ja gesagt hast, Anna, ich glaube auch, dass wir vorher wussten, dass ihr ziemlich stark ankommen werdet und ziemlich Druck aufbauen werdet. Und ich glaube, deswegen, ich weiß nicht, ob das deswegen vorm Spiel kam, dass wir auch gesagt haben, wir müssen mal das Spiel machen und Druck aufbauen. Und irgendwie ab diesem Knackpunkt hat es funktioniert und der Ball lief. Und dadurch haben wir euch auch ein bisschen hinten reingedrückt und kamen zu einer Chance nach der anderen. Und die Pässe kamen an und wir haben richtig ein Spiel aufgebaut, was ich meiner Meinung nach schon lange nicht mehr gesehen habe, vor allem lange nicht so gut und meiner Meinung nach auch nicht letzte Saison.
Es war ja dann auf jeden Fall so, also zur Halbzeit muss ich ehrlich gestehen, war ich noch ein bisschen kritisch. Wir waren dann zwar im Spiel, aber ohne wirklich zwingend zu sein. Und es gab da klar so die ein oder andere ganz gute Gelegenheit, aber da fehlte dann immer ein bisschen was oder da war dann der Torwart dran. Und ja, ich glaube, es ist so eine Mischung tatsächlich aus Nürnberg konnte und wollte dann vielleicht auch mit dem Rücken zur Wand. Und Braunschweig dachte sich so ein bisschen, naja, komm, wir bringen das mal über die Zeit. Wir wollen mal noch kurz auf die zweite Halbzeit jetzt schauen, bevor wir mal darüber reden dann auch, was jetzt in Nürnberg besser läuft als in den vorangegangenen Spielen vielleicht. Und ich möchte dann vor allen Dingen von Anna später auch mal noch wissen, wo das Braunschweiger Problem denn vielleicht zu verorten ist. Denn irgendwie so Spiele über die Zeit bringen, das ist ja irgendwie nicht mehr so Braunschweiger Sache. Aber lasst uns erstmal noch in die zweite Halbzeit gehen. Das ging ja dann eigentlich nahtlos weiter, Felix. Also das Braunschweig stand dann defensiv in den ersten 10, 15 Minuten wieder besser. Aber es war trotzdem Nürnberg, der das Spiel oder dieses Spiel gemacht haben. Und es mündete dann ja darin, beziehungsweise schon nach 8 Minuten darin, dass Sabiri mit ein bisschen Glück, denn die Vorlage von Matthausch war wahrscheinlich nicht ganz so gewollt, aber vor allen Dingen dank überragender Ballmitnahme, dann erstmal der Ausgleich gelang.
Ja, und vor allem die Ballmitnahme, dieser Abdelhamid Sabiri ist einfach technisch, keine Ahnung, wieso der überhaupt noch in der zweiten Mannschaft gespielt hat, habe ich mir gedacht, weil er ist technisch einfach unglaublich stark. Also das hast du nicht nur in der Situation gesehen, er dreht sich, er versucht die Spieler auszutricksen, versucht da irgendwie durchzukommen, versucht irgendwie Druck aufzubauen und das in der 53. Minute war einfach ein super Beispiel dafür, was er eigentlich drauf hat. Also er sagt immer selber, er plant es gar nicht, er ist ein Instinktspieler, aber den so irgendwie mit seitlich mitzunehmen und dann so reinzuhauen, ist einfach, also er hätte auch auf Kempe zum Beispiel spielen können, hätte wahrscheinlich ein anderer Stürmer gemacht, aber er hat sich einfach gesagt, okay, ich schieße ihn selber rein. Und für so einen jungen Spieler ist es einfach super, super, super geil.
Ja, Anna, ich habe ja dann auf Twitter dir geschrieben und ganz forsch behauptet, dass Sabiri das schönste Tor geschossen hat von allen Spielen, die ich jetzt im letzten Jahr gesehen habe, beziehungsweise ich habe ja dreimal live Braunschweig gegen Nürnberg im letzten Jahr jetzt gesehen und dabei gab es 10 Gegentore für Nürnberg und dann habe ich ja behauptet, keines war so schön wie das Tor von Sabiri. Habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt da im Punktrausch?
Habe jetzt das 6:1 nicht nochmal recherchiert. Das mag sein. Ich bin da ganz uneitel. Also die Ballmitnahme, ja, Wahnsinn. Das kann man, glaube ich, nicht besser machen. Ich glaube, es machen auch wenig Spieler besser in erster und zweiter Bundesliga als er in dieser Sequenz, das ist wirklich überragend. Auch wenn man sich das so Einzelbild für Einzelbild mal auf der Zunge sozusagen zergehen lässt, das ist echt. Dekali, unser Innenverteidiger, steht ein bisschen zu weit weg, ein bisschen, aber ja, klar, irgendwie vor Gegentoren passieren Fehler und so, aber an und für sich ist der Junge eigentlich sehr, sehr zuverlässig und auch in der Situation, sicherlich hätte er näher dran stehen können. Er grätscht dann rein, aber da ist Sabiri bereits auf dem Weg zum Tor. Dann läuft er weiter, dann versucht Ofosu Aye, der ist von der Außenbahn nach innen eingerückt, da in den Zweikampf zu gehen, aber dieser Zweikampf kommt gar nicht zustande. Also der dreht dann um und versucht ihn wahrscheinlich zu blocken. Und bei diesem Blockversuch schießt Sabiri ihm dann durch die Beine hindurch. Wahrscheinlich wird dann noch so ein Mühe abgefälscht oder so am Oberschenkel. So wahnsinnig scharf sieht er nämlich nicht aus. Also obwohl er mit einer ganz schönen Wucht zu schießen scheint, ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob er scharf ist oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Unser Torwart, ja, der ist ja sowieso so ein bisschen diskutiert in unseren Szenen, in unserer Szene. Ich weiß es nicht genau. Ich finde, man kann ihm wenig Vorwurf machen. Es sieht natürlich ein bisschen so aus, als käme er zu spät. Aber ich glaube, der Torwart ist in dieser Sequenz nicht der entscheidende Faktor, sondern ich glaube, es ist einfach ein überragend gemachtes Einzelkunstwerk, das Ding.
Ja, ich hatte es ja gerade eben schon mal angesprochen. Es war dann so, dass Nürnberg weiter gedrängt hat, wirklich auch engagiert nach vorne gespielt hat. Es hatte wirklich was von Fußball, wie es Felix vorhin schon mal gesagt hat. Und dann wäre es ja beinahe wieder typisch Club gewesen. In der 81. Minute ist dann, ich glaube, Biada derjenige, der schießt. Und Lippert klärt noch auf der Linie. Den Ball habe ich ja auch drin gesehen. Anna, ja, wäre das dann vielleicht auch zu viel des Guten gewesen, sich da mit dem Sieg zu belohnen?
Also aus Warte Stuttgart, Hannover auf jeden Fall. Die pöbeln ja immer ordentlich auf Twitter rum, dass wir diejenigen sind, die da am weitesten und unverdientesten oben stehen, weil alle unsere Punkte ergaunert und erstohlen sind. Außer das 6:1 aus dem Hinspiel vielleicht. Alles in einem wahrscheinlich schon, natürlich, aber auf der anderen Seite gewinnt halt derjenige, der die meisten Tore schießt und insofern hätte ich nicht Nein gesagt. Dazu kommt ja auch, dass Biada kurz darauf nochmal eine sehr aussichtsreiche Position in einer sehr aussichtsreichen Position steht, aus der er dann, glaube ich, drüber gibt. Ja, klar, also ja, wahrscheinlich wäre es unverdient gewesen, aber so frei heraus, das gestehe ich, das wäre mir relativ egal gewesen, bei aller Freundschaft, bei aller Zuneigung, aber auch die Punkte hätte ich schon gerne gehabt, zweifelsohne, aber so ist es einer geworden und auch über den freue ich mich natürlich.
Das Ganze, Felix, geschah ja, nachdem oder währenddessen dann tatsächlich Alois Schwarz dann gefühlt alles auf eine Karte gesetzt hat. Er brachte ja dann Cedric Teuchert für André Petrak, wo ich mir dachte, krass, also Alois Schwarz, Mensch, jetzt wird er hier auf seine Tage, wo wir ihm ja gefühlt schon alles unterstellt haben, tatsächlich ein richtiger Draufgänger, wechselt einen zweiten Stürmer für einen defensiven Mittelfeldspieler ein. Wie hast du die letzten Minuten gesehen?
Ja, zum Thema Wechsel. Ich fand's gut, dass er gewechselt hat. Also er wechselt immer noch meiner Meinung nach zu wenig. Also aus dem Grund, weil auch alle Spieler mal spielen sollen, weil es kann ja auch mal sein, dass ein Ausfall kommt, du willst Spieler glücklicher machen etc. Er hat tatsächlich nur einmal gewechselt. Und mich hat's auch verwundert, dass er wirklich Teuchert bringt. Aber das war auch ziemlich abgefahren, weil Behrens hat sowieso schon, also jetzt ja, wie er im Interview gesagt hat, seit der Winterpause eine bisschen andere Aufgabe, dass er als Sechser nach vorne spielt und eher offensiv spielt und Petrak quasi die zweite Sechs eher defensiv spielt. Das heißt, er hat einen Defensiven für noch einen Offensiven reingebracht und das vielleicht ein bisschen spät, aber es war auf jeden Fall verwunderlich, weil so kenne ich den Herrn Schwarz nicht.
Ja, insgesamt kannten wir den ersten FC Nürnberg auch nicht so, wie wir ihn an diesem Abend erlebt haben. Wir werden uns gleich noch ein bisschen weiter über das Spiel unterhalten, darüber, ich hatte es schon angesprochen, warum Braunschweig irgendwie den Deckel nicht mehr zumachen kann und wo es dann ja vielleicht auch für beide Mannschaften noch so ein bisschen hingeht. Wollen natürlich auch noch darauf blicken, was am kommenden Montag dann ansteht. 1860 München empfängt den ersten FC Nürnberg. Das alles hier bei Total Beklubbt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1:1 hieß es dann am Ende zwischen dem ersten FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig. Damit gewinnt zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga nicht die Heimmannschaft. Jede Serie endet einmal, Anna. Und der ältere Herr hatte doch sein Beutelchen für den Punkt dabei, um das nochmal kurz aufzugreifen, was wir da auf Twitter hin und her geschickt hatten. Lass uns mal darüber reden, was in Braunschweig aktuell los ist, denn jetzt habt ihr geführt und hattet, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, den Gegner eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich will es nicht sagen komplett im Griff, aber zumindest so am Rande, dass man sagt, wenn ihr noch ein zweites schießt, da holen die sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das ist ja was, wir haben letzte Woche schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, das zieht sich jetzt schon ja über wirklich viele Spieltage auch hin. Entweder ihr bringt die Führungen nicht mehr durch oder ihr kommt nicht mehr so richtig nach einem Rückstand zurück oder dann halt so ein bisschen zu wenig. Was ist das Problem, das Eintracht Braunschweig da hat? Denn offensichtlich bringt's ja ja der große Wechsel an Personal erstmal nicht oder der ist zumindest nicht Umbruch genug. Also kann es ja nicht an der ersten Elf liegen, in deren Kopf das festgesetzt ist.
Ja, gute Frage. Ich bin wirklich ratlos. Ich weiß es nicht. Also ja. Jetzt ist es so, dass wir das letzte Spiel der Rückrunde haben wir gegen den KSC gespielt. Das war schon furchtbar. Und dann ging es jetzt leider genauso furchtbar weiter gegen Würzburg. Würzburg hat geführt. Wir haben noch einen Punkt geholt gegen St. Pauli letztes Wochenende. Pauli mit 2 Toren vorne. Wir machen in der 113. Minute noch den Anschlusstreffer, aber interessiert keinen irgendjemanden mehr. Und ja, jetzt gegen Nürnberg mal wieder ein Auftritt, von dem ich von der ersten bis zur 20. Minute sage, ja, so sehr pragmatisch bis grantelig, so, es geht doch, Jungs, warum nicht gleich so und warum nicht immer so? Und eigentlich wehre ich mich gegen solche Plattitüden immer ein bisschen, weil ich sie blöd finde, weil es immer Gründe gibt, aus denen heraus irgendetwas nicht geht. Und wahrscheinlich wissen es die Spieler auch nicht. Aber die Frage drängt sich halt einfach auf, warum nicht immer so, warum nicht gleich so, was ist da los? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir können nicht mehr mit Toren umgehen, also weder mit eigenen noch mit Gegentoren. das bringt uns irgendwie aus der Ruhe und ich weiß nicht so genau warum. Also die Wintervorbereitung war hervorragend. Wir haben gegen Bremen, ich habe mir das Spiel angeschaut, in Braunschweig ein absolut souveränes Spiel gezeigt. Sehr ruhig, sehr organisiert, sehr engagiert, überhaupt, also ein sehr, sehr gutes Testspiel abgeliefert. Auch gegen Luzern 2:0 2:0 gewonnen, das letzte Spiel dann 1:0 verloren gegen Dynamo Bukarest, aber auch so ein bisschen unglücklich, irgendwie blöder Schiedsrichter und später Elfmeter und so, hat keiner so richtig verstanden, ist auch egal, aber ja, man könnte vermuten, dass zwar überall gesagt wird, ja, ihr habt ja keinen Druck und ihr müsst ja nicht aufsteigen und Hannover und Stuttgart sind diejenigen, die müssen und so weiter und so fort, aber dass du dann ja doch, wenn du erstmal da oben bist, da oben bleiben möchtest und dieser Wille und dieser starke Wunsch alleine, vielleicht sich da oben festklammern zu wollen, dann doch ein bisschen zu viel des Guten war. Ich habe in der Mitte der Rückrunde, als ich so ein bisschen abzeichnete, dass wir das Pensum nicht halten können, gesagt, ich habe den Eindruck, unser Club leidet unter Höhenangst. Und ja, ein bisschen was daran scheint schon zu stimmen. Also in diesen Höhen scheinen wir uns nicht richtig wohl zu fühlen oder wir sind vielleicht besser im Jagen als im Gejagtwerden. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin total ratlos, weil ich weiß, was die Mannschaft schon gezeigt hat vor einem halben Jahr. Und ich auch weiß, dass wenn sie in der Lage wäre, das Woche für Woche abzurufen, dass wir dann wahrscheinlich immer noch deutlich, also nicht deutlich vor Stuttgart, aber ich glaube schon deutlich vor Hannover stehen würden. Ja, aber das im Endeffekt zeichnet dann eben auch Klasse aus und Klasse von Mannschaften aus, weil ich doch der Meinung bin, dass die Fähigkeiten dieser ganzen Profifußballer in den deutschen Profiligen, glaube ich, gar nicht so weit auseinander liegen, aber der Unterschied dann eben im Kopf gemacht wird. Also wie sehr ist ein Spieler in einer Drucksituation dazu in der Lage, das, was er kann, tatsächlich auch abzurufen? Und da trennt sich bei uns eben gerade so ein bisschen die Spreu von der Weizen. Nee, das war falsch. Die Spreu von dem Weizen? Wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das wollte ich sagen.
Felix, gelten für Braunschweig jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr die, ich möchte mal sagen, normalen Regularien der zweiten Liga. Also jedes Zweitligaspiel zeichnet sich ja in aller Regel dadurch aus, dass es eben nicht von einer Mannschaft dominiert wird, die eine andere an die Wand spielt, sondern dass es immer wieder mal so ein bisschen hin und her geht und dass es einfach Phasen in dem Spiel gibt, da ist die eine deutlich besser, die andere dann kommt dann wieder zurück und je nachdem, manchmal schießt eben die bessere Mannschaft dann zuerst das Tor. Aber dass sich das immer einfach so ein bisschen auch über den Spielverlauf auspendelt, wer denn tatsächlich die deutlich bessere Mannschaft ist. Und gilt für Braunschweig jetzt vielleicht einfach das, was für alle anderen scheinbar immer auch gilt, nur dass das für Braunschweig am Anfang der Saison halt irgendwie ja scheinbar nicht die Normalität war. Ist es einfach so, dass man jetzt wieder so ein bisschen mehr im Zweitliga-Alltag angekommen ist? Und dann vielleicht auch das hinzukommt, was Anna gesagt hat. Man hat einen relativ komfortablen Vorsprung verspielt auf Stuttgart, auf Hannover, hat mittlerweile ja auch Union Berlin im Nacken. Ist Braunschweig einfach wieder so ein bisschen da angekommen, wo sie eigentlich stehen?
Würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall auf Platz 3 noch definitiv da, wo sie sein sollen. Und das sieht man auch an Hannover 96, die am Montag, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, die am Montag so unglaublich glücklich gegen Bochum gewonnen haben. Es sind nicht die einzigen, die da oben straucheln. Also meiner Meinung nach auch Hannover, wenn sie das nächste Spiel so spielen, sie sind auf jeden Fall einholbar. Und es ist, glaube ich, ein normaler Saisonverlauf. Jede Mannschaft, vor allem in der zweiten Liga, hat immer irgendeine Phase, in der es nicht so gut ist. Und das Schwierige ist, glaube ich, und da ist vielleicht das auch, was Anna gemeint hat, die Profis sind dann dafür da, das quasi wieder irgendwie, und der Trainer das wieder auf die rechte Bahn zu rücken. Und das wird jetzt die Kunst sein, das wieder zu schaffen, weil, wie gesagt, also ich sehe nicht nur Union, die irgendwie da im Nacken sind, sondern irgendwie sind es ganz viele Mannschaften, wenn man jetzt lachen will, vielleicht sogar der erste FC Nürnberg, weil es 7 Punkte sind, aber es ist die zweite Liga, da können alle Mannschaften noch irgendwie oben reinrutschen. Das Wichtige ist jetzt, dass quasi Braunschweig sich wieder fasst und dann können sie auch Hannover einholen, meiner Meinung nach, ohne Probleme.
Ja, Hannover spielt ja am kommenden Spieltag in Dresden und Dresden hat, wenn mich nicht alles täuscht, noch immer kein einziges Spiel gegen die obere Tabellenhälfte verloren. Also für Hannover wird es auf jeden Fall schon mal nicht leicht am nächsten Spieltag. Aue ist der Gegner von Eintracht Braunschweig am Wochenende. Anna, ja, ist das, ich will es jetzt nicht Aufbaugegner nennen, aber es tut mir leid an alle Auer-Fans, aber im Prinzip ist es schon ein bisschen das. Ist Aue genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit? Denn die hängen ja jetzt mittlerweile so richtig in diesem Abstiegsdilemma da unten drin, schießen keine Tore, kriegen aber ordentlich was auf die Mütze mitunter, haben jetzt letzten Spieltag 0-0 gegen Fürth zusammengegurkt. Ja, kommt Aue zur rechten Zeit?
Ich hoffe. Ich meine, gegen St. Pauli haben wir auch schon nicht geglänzt und die stecken da auch unten tief drin.
Aber St. Pauli hat sich ja massiv auch verstärkt in der Winterpause.
Absolut, ja, total. Auch diese Leihgabe vom SC Freiburg, die sich ja leider verletzt hat in der Partie gegen uns. Wahnsinnig auffälliger Typ. Also sehr interessanter Kader und ich glaube, auf den einzelnen Positionen auch ersatzgeschwächt oder wieder verstärkt, aus welcher Perspektive man das nun beschreiben möchte, auch besser besetzt als Aue. Allerdings, jeder kann jeden schlagen, jeder kann jeden gegen jeden gewinnen und so weiter und so fort. Die Erfahrung haben, glaube ich, die meisten in dieser Liga hier oder da schon mal machen können. Deswegen ist es so ein bisschen zweischneidig, was ich da denke beziehungsweise fühle, wenn ich an den Freitag denke, weil ich fühle, dass ich dringend möchte, dass die Mannschaft gewinnt, beziehungsweise dass ich das sogar verlange und dass es ein Spiel ist, nachdem ich sehr ärgerlich bis enttäuscht sein werde, wenn sie das nicht schaffen. Auf der anderen Seite versuche ich dann eben auch dagegen zu steuern und zu sagen, ja, jetzt mal abwarten. In der Saison, in der Aue abgestiegen ist, vor 2 Jahren haben sie gegen uns gespielt und haben, ich glaube, 3-0 geführt. Und dann haben wir am Ende noch 4-3 gewonnen. Also das verspricht, man muss da auch nicht immer in den Geschichtsbüchern wälzen, vielleicht um da Prognosen aufzustellen. Das ist schließlich ist ein anderer Trainer, ist ein anderer Kader. Aber ich bin gespannt. Also gewonnen ist das noch nicht. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht gewonnen wird, glaube ich schon, dass man hier einmal durchschnaufen muss und einmal sich überlegen muss, mit welchen Ansprüchen man vielleicht in die nächsten Spiele geht, damit man nicht zu enttäuscht sein sollte.
Möller-Deli heißt übrigens der Spieler von St. Pauli, der sich verletzt hat im Spiel gegen euch. Der Möller-Deli von Aue heißt Albert Bunyaku. Der ist dem einen oder anderen Clubfan ja auch noch bekannt. Gut, machen wir mal da einen Haken dran und widmen uns dann gleich wieder dem 1. FC Nürnberg, dem wir gerade ein bisschen ausführlich über Braunschweig gesprochen haben. Was ist der eingeschlagene Weg wert, den Nürnberg jetzt da sich scheinbar selbst so ein bisschen auferlegt hat, der auch von Verletzungen begünstigt wird, das muss man einfach so sagen. Und wo geht's am Ende für den Club hin?
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg hat gegen Braunschweig einen Punkt geholt, von dem Kevin Möwald am Ende sagte, dass es doch zu wenig gewesen wäre, denn klar, eine gute Leistung hätte man gezeigt, aber wenn man am Ende nicht gewinnt, ist gut nicht gut genug. Und irgendwie scheinen die Ansprüche in Nürnberg wieder gewachsen zu sein, Felix, und das, obwohl sich an der Tabellensituation quasi gar nichts geändert hat. Woran liegt das? Liegt es daran, dass man jetzt tatsächlich mit den jungen Spielern und trotz des Abgangs von Guido Burgstaller irgendwie nochmal den Eindruck hat, okay, wir können doch was bewegen in der Liga?
Ja, also ich glaube, es war ein Behrens-Interview, in dem er gesagt hat, er kann gerade in der Mannschaft so ein Jetzt-Erst-Recht-Gefühl irgendwie spüren und das ist auch bei ihm vorhanden und sowohl er wie auch Petrak haben unabhängig voneinander auch gesagt, wenn wir alles richtig machen, können wir oben nochmal angreifen. Also irgendwas scheint, und ich glaube, da muss man den Trainer wahrscheinlich loben, er in der Winterpause im Trainingslager etc. gemacht zu haben, dass er den Jungs nochmal richtig Mut zugesprochen hat, die nochmal richtig on fire gesetzt hat und auch Spielern wie Behrens, der ja in der Hinrunde irgendwie so ein bisschen nicht als Führungsspieler rauskam, was vielleicht auch daran lag, dass er nicht offensiv da war und jetzt bei den Jungen vor allem ihnen halt helfen kann und vor allem so ein bisschen wie Marc Reiter auch ähnlich so eine Führungsrolle übernimmt und er halt, glaube ich, auch ein ziemlich guter Motivator ist und die Jungen da einfach mitziehen. Also die bringen auch frische Luft rein, sie haben auch richtig Lust zu spielen und wenn man ihnen die Chance gibt, zu spielen und sie keine Fehler machen, dann merken sie auch selbst, glaube ich, dass da irgendwas geht und da ziehen sie, glaube ich, auch dann, also es ist so ein, die Jungen ziehen die Alten mit und die Alten können die Jungen aufbauen, wenn sie quasi irgendwie mal Mist bauen oder so. Ich glaube, das ist so ein insgesamt jetzt erst recht Gefühl mit frischem Wind drin.
Jetzt ist es ja auch so, dass das Ganze von Verletzungspech begünstigt wird. Das muss man ja schon irgendwie sagen. Also ich behaupte jetzt einfach, vielleicht liege ich falsch, aber dass Alois Schwarz sich niemals getraut hätte, beide Außenverteidiger zu tauschen, wenn sich Miso Pretschko und Laszlo Sepsi, von dem jetzt bekannt geworden ist, dass es nicht irgendwie was Kleines ist, sondern dass er operiert werden musste. Da wurden freie Gelenkkörper am Sprunggelenk entfernt und damit wochenlang fällt er aus. Dass sie beide sich verletzt haben und dass dadurch überhaupt erst die Möglichkeit da war für Kammerbauer und für Lippert, bei dem es ja immer hieß, er wäre noch nicht so weit, er ist noch nicht so weit, der braucht noch Zeit, der Junge, im Sommer vielleicht und hin und her. Jetzt ist er gezwungen gewesen, beide reinzuwerfen. Beide machen ihre Sache bis jetzt nicht schlecht. Wir hatten drüber gesprochen, okay, Braunschweig war anfänglich sicherlich nicht optimal, aber die sind 20 und 19, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es jetzt vielleicht auch so ein bisschen so, dass das Glück einem zwangsläufig in den Schoß fällt, auch mit Hinblick auf die neue Saison?
Es ist ja meistens so, dass neue Spieler rauskommen, wenn der alte Spieler sich verletzt. Also ganz oft auch in der ersten Liga, auch wenn man das vielleicht bei Schalke ein bisschen beobachtet, obwohl sie die Spieler immer reinschmeißen, sie werden quasi dann groß, wenn sie quasi auch zu großen Sachen gefordert werden. Also wenn sie quasi von Anfang an spielen müssen, dann versuchen sie quasi auch das Maximum aus sich rauszuholen, weil sie auch spielen wollen. Und ich glaube, das ist so eine Mischung eben aus dem, was du gesagt hast. Die Spieler sind verletzt und die Jungen wollen jetzt einfach zeigen, dass sie es besser können. Oder genauso gut können und dass sie auch auf Position quasi spielen können und nicht nur auf der Bank sitzen müssen. Und sie müssen das auch zeigen, weil vor allem auch, wenn man sich die Neuzugänge in der Winterpause ansieht, von denen noch keiner gespielt hat.
Doch, sowohl Chakba als auch Hufnagel
waren eingewechselt, ja. Heidenheim konnte ich nur so halb verfolgen, aber stimmt. Aber vor allem Sabiri im Sturm, da kam ja ordentlich was dazu. Und vor allem hinten in der Abwehr hat man halt gerade eben auch die Chance zu zeigen, dass man was kann. Weil wenn man einfach nur auf die Gegentore, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn man sich die Gegentore ansieht, dann ist da auf jeden Fall noch Potenzial da. Und ich glaube, sie haben einfach richtig Lust und fühlen sich motiviert, auch vom Trainer unterstützt. Das hat auch Sabiri in dem Interview gesagt, er fühlt sich vom Trainer richtig gut unterstützt und auch er steht ihnen auch ein, mal Fehler zu machen und so weiter. Ich glaube einfach, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und einfach alles zeigen wollen, was sie können.
Anna, wie nimmt man das, ja, ich hätte fast gesagt am anderen Ende der Republik, aber so weit ist es von Nürnberg nach Braunschweig dann auch wieder nicht. Wie nimmt man das in Braunschweig wahr, dass da jetzt in Nürnberg auf einmal so ein paar junge Wilde anfangen, ja, Fußball zu spielen? Ich meine, medienpräsent ist ja vor allen Dingen Sabiri. Wie wird das in anderen Teilen der Liga aufgenommen?
Ich glaube, die Liga ist ein bisschen überrascht davon, dass Nürnberg so gut mithalten kann nach diesem Burgstaller-Abgang. Die Presse ist halt so differenziert, wie sie differenziert ist, wenn es um andere lokal bekannte Vereine geht, Bayern und Dortmund mal ausgeklammert. Das ist halt nicht weit her. Also das fixiert sich dann sehr auf die bekannten Namen. Jetzt bei Aue ist es Martin Mennel, bei Nürnberg war es Burgstaller. Wenn die weggehen oder wenn die krank sind, dann heißt es eben gleich, mit denen ist nicht mehr zu rechnen. Das können die nicht kompensieren und lassen da aber eben natürlich außen vor, dass es professionell geführte Vereine sind, die natürlich Nachwuchsleistungszentren haben, in denen mit Glück dann eben jemand steckt, der sehr jung ist und der diese Lücke irgendwie füllen kann. In Hannover war es nach dem Abstieg dieser Sarensen-Basé, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen oder so ähnlich, Entschuldigung, müsste ich eigentlich wissen, tut mir leid, weiß ich nicht, die dann sehr überraschen und die so ein Team extrem pushen, weil auf einmal auch irgendwie die etablierten Spieler neue Impulse bekommen. Ich weiß es nicht genau, wie da dann so Dynamiken funktionieren. Aber ja, also mich persönlich macht das sehr neugierig. Ich finde das interessant. Auch dieses Spiel gegen Heidenheim hat mich verblüfft. Damit habe ich nicht gerechnet. Und jetzt auch der Auftritt gegen uns. Ich bin sehr gespannt, wo da der Weg für euch hinführt im Laufe der Saison. Weil wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, Würzburg ist mittlerweile runtergerutscht. Die waren ja wesentlich weiter oben. Und ich glaube auch nicht, dass Sandhausen und Dresden sich da auf 6 und 7 langfristig halten können. Auch wenn Sandhausen gerade wahnsinnig abgeht da irgendwie. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch einige Tabellenplätze gut zu machen gilt und dass es vielleicht dann am Ende tatsächlich raus spannend wird zwischen diesen, weiß ich nicht, zwischen 3 und 5, so Eintracht, Union, Nürnberg, Dresden, ja, vielleicht. Ja, irgendjemand von euch hatte das neulich so schön getwittert bezüglich des Clubs. Wenn ihr gewinnt, dann reden alle davon, dass man aufpassen müsse, dass man nicht absteigt. Und wenn ihr gewinnt, dann rechnen alle aus, wie weit es bis nach oben ist. Das trifft es vielleicht ganz gut. Es geht wahrscheinlich jedem so, ich weiß es nicht genau. Aber ich würde euch tatsächlich auch noch nicht abschreiben da oben.
Die Nürnberger Fanseele rechnet immer, wenn wir doch gegen Dresden nur einen Punkt geholt hätten und gegen Braunschweig 2 mehr, dann wird geguckt, 32 Punkte, verdammt, wir wären im Aufstiegsrennen. Ja, so ungefähr funktioniert Nürnberg. Gleichzeitig wird immer irgendwie gerechnet, wie viele Punkte haben wir eigentlich Vorsprung? 12, wann ist es Derby? Weil das verlieren wir eh. Und das ist übrigens in 3 Wochen schon. Also bis dahin muss es erstmal weiterhin gut laufen. Aber es ist schon so, Anna, dass im Prinzip du als Nicht-Nürnberg-Fan eher damit gerechnet hast, dass Nürnberg nach unten hin abrutscht, dadurch, dass sie mit Guido Burgstaller die personifizierte Torgefahr verkauft haben.
Absolut, ja, muss ich sagen. Also ich bin jetzt eben auch nicht top informiert über euren Kader, aber das wäre meine Vermutung gewesen, auch ganz unabhängig von meiner Kenntnis über euren Kader im Hinblick einfach auf die Torquote, die überragend gewesen ist und auch auf so super wichtige Tore. Ne? Also es geht ja dann manchmal gar nicht darum, wie viele Tore irgendwie jemand gemacht hat, wenn der immer die Tore zum 3 und 4 zu 0 gemacht hat, sondern man muss ja schauen, macht der das 1 zu 0 und macht er das 3 zu 2 in der 90. Minute. Und Burgstaller ist halt jemand, der diese 1-0s macht und der den Siegtreffer in der letzten Spielminute macht. Und solche Spieler brauchst du halt im Kader, um überhaupt irgendwie deinen Arsch da durch die Tür zu bekommen. Und wenn dann in so einem Spielverlauf zu sehen ist, alles klar, Burgstaller hat im letzten Spiel der Rückrunde Nürnberg den Sieg erschossen, dann denke ich, alles klar, ist ein wichtiger Spieler, der geht jetzt, das ist doof für den Club, also es ist doof für den Club, das heißt, er wird abrutschen. So, das war mein Fußball-Dreisatz dahinter.
Felix, Hand aufs Herz, war deiner genauso?
Erst ja, Also ich habe gedacht, okay, wir werden irgendwo in der Mitte der Tabelle quasi am Ende der Saison stehen. Aber dann fand ich weiß gar nicht, welcher Blog das geschrieben hat, der hatte zu jedem Verein irgendwie so eine Zusammenfassung geschrieben, Taktikanalyse.
Ich weiß auch nicht mehr, wo es war. Es war sehr, sehr ausführlich irgendwo.
Es war sehr, sehr ausführlich. Und was interessant war, war quasi, dass Nürnberg, und das haben wir ja auch gesehen, immer versucht hat, Burgstaller anzuspielen. Und letzte Saison war es nicht ganz so, weil wir hatten ziemlich viele Torschützen. Und mir dann auch so kam, vielleicht war das genau die Sache, dass sie immer auf Burgstaller gespielt haben, weil er muss ja auch irgendwo die Bälle herbekommen. Er hat sie sich ganz oft auch selbst geholt, das stimmt. Aber die anderen Spieler wurden auch ein bisschen außen vor geholt und so mussten sie halt als Mannschaft zurückkommen und ich dachte mir vielleicht, und es ist gerade eingetreten, ich hoffe es hält noch ein bisschen länger an, kommt dieses jetzt erst recht Gefühl und die anderen schießen auch mal Tore und plötzlich sind da neue Namen bei den Torschützen und ich freue mich, aber wirklich damit gerechnet, dass man damit rechnen kann, hatte ich auch nicht. Also vielleicht Mattausch, dass er noch ein paar Tore macht, aber nicht ähnlich wie Burgstaller und ja, wie gesagt, die Jungen hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wo es noch hinführt. Jetzt haben wir insgesamt 5 Tore in der Rückrunde gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. 4 davon durch Youngster, 3 durch Sabiri, 1 durch Kammerbauer, 1 durch Mühl, oder? Ich glaube, es sind tatsächlich alle von Youngstern geschossen worden, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Alle, ja.
Ja, also alle 5, die jungen Wilden machen es in Nürnberg. Mal sehen, wo es in der Tabelle noch hingeht. Wir hoffen natürlich, dass es nach oben geht. Wie gesagt, als nächstes steht dann 1860 an, danach kommt Bochum. Danach kommt das Derby. Mal gucken, wie gut die Laune dann ist. Wir werden uns gleich nochmal über 1860 München unterhalten. Es ist ja so ein bisschen, ja, früher war der FC Bayern der FC Hollywood. 1860 hat diese Rolle sehr, sehr gut adaptiert in der zweiten Liga. Einem gewissen Investor sei Dank. Darüber werden wir uns hier gleich bei Total Beklubbt noch unterhalten.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu 3x2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSRRugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Am kommenden Montag möchte der erste FC Nürnberg sich dann oben heranrobben, nachdem Dynamo Dresden Hannover ein bisschen aufgehalten hat. Und vielleicht Braunschweig Aue Schützenhilfe leistet. Nein, Spaß beiseite. Anna und Felix sind immer noch bei mir und es ist Auswärtsspielzeit dann in München. Es ist mal wieder Montagabendspiel. Es ja ist wie so oft gefühlt, wenn der Club spielt. Letztes Jahr zur beinahe selben Zeit, da war es der 6. Februar, spielte der erste FC Nürnberg in München und gewann das erste Mal in der Allianz Arena. Und seitdem ja haben sich die Wege in München nicht unbedingt zum Besseren gewandt. Man hat viel Geld in den Kader investiert vor der Saison, hat Spieler wie Ivica Olic geholt und dennoch dümpelt man da irgendwo im Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga herum, beziehungsweise nicht nur im Niemandsland, sondern im Prinzip in akuter Abstiegsgefahr. Jetzt gab es letzte Woche einen, ja, vielleicht auch glücklichen Sieg gegen den Karlsruher SC. Dennoch, Felix, das ist ein Spiel, das muss Nürnberg eigentlich gewinnen, oder?
Ja, also wie ich gerade schon gemeint hatte, sie spielen in der Allianz Arena. Dieses Stadion ist leerer als die Nürnberger Arena letzte Woche. Wir müssen das Spiel gewinnen, weil 1860 gerade auch mit dem neuen Trainer irgendwie nicht wirklich ein Spiel reinbekommt. Sie haben jetzt ein bisschen besser gespielt, haben in der 95. Minute noch irgendwie das 2-1 reinbekommen. Also ich glaube, wir werden, wenn wir so spielen wie gegen Braunschweig, muss man auch sagen, werden wir auf jeden Fall das Spiel dominieren. Wir müssen die Tore machen und einfach hoffen, dass sie nicht wieder in der 95. Minute vielleicht das 2-1 schießen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie das Hinspiel war, aber da hatten sie auch ziemlich spät, glaube ich, das 2-1 geschossen. Ich weiß die Minute nicht mehr, aber wir sollten einfach gucken, möglichst schnell 2 Tore zu machen und ich glaube, dann ist das Ding im Sack.
Anna, aus deiner Erfahrung dieses Jahr gegen 1860, was ist das da für ein Gegner im Tabellenkeller?
Wir haben 2-1 gewonnen zu Hause, wir haben 2-0 geführt und dann hat Olic das Tor geschossen, das den Anschlusstreffer erzielt. Schwierig, ich finde das ganz schwer einzuschätzen, weil die auch so viel Unruhe haben im Umfeld aber auch im Kader, diese Sache da um Stefan Aigner, keiner weiß, was da so richtig vorgefallen ist. Der Junge wird geholt für wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich und wird da auch nicht nur 2000 Euro im Monat verdienen. Dann war der Kapitän, jetzt ist er nicht mehr Kapitän, vielleicht ist er jetzt am Wochenende doch wieder Kapitän, aber er war auch gar nicht im Kader, jetzt war er doch wieder im Kader. Also man weiß überhaupt nicht, was einen da erwartet. Ich glaube, das ist ein enorm schwierig auszurechnender Gegner, weil er, glaube ich, in der Geschlossenheit nicht bestechen kann. Also ich würde mich wundern, wenn das irgendwie ein großes Team ist, das da auf einen wartet. Aber einfach sehr abgezockte, abgefuckte Spieler, die da auf dem Feld rumlaufen und die einfach immer gefährlich werden können und die im Zweifel mit einer Solo-Aktion oder durch einmal richtig stehen oder wie auch immer einen da das Leben ganz schön schwer machen können. Also schwierig. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Ich glaube auch, dass diese Atmosphäre da in der Allianz Arena keinem Team Spaß macht, also weder dem in Anführungszeichen Heimteam. Ich finde das nicht beneidenswert. Mir tut das irgendwie leid für diejenigen, die da irgendwie mit Herzblut dabei sind. Aber ich glaube auch, dass es für die Gastmannschaft eine komische Atmosphäre ist, da irgendwie aufzulaufen, so, weil eigentlich spielt da der FC Bayern, aber so und so und so und wem gehört das eigentlich alles und man irgendwie weiß man das alles nicht so genau. Also ich weiß nicht, ich bin froh, wenn wir die weg haben. Mir behagt das nicht, dieser Club. Ich hege da auch zugegeben keine großen Sympathien, weil ich diese Macherei da um den Investor komisch finde. Also sehr unemotional gegenüber 60 drücke ich da Nürnberg einfach die Daumen, weil ich das nicht unterstütze, was da gerade alles abläuft.
Ja, es wird dieses Mal, Felix, anders als beim letzten Mal, wahrscheinlich dann eher auch kein Nürnberger Heimspiel, einfach dadurch, dass es eben, wie gesagt, Montagabend stattfindet. Ich habe mir gerade nochmal die Aufstellung vom letzten Wochenende angeguckt. Da wurde Olic eingewechselt, Liendl eingewechselt, Aigner eingewechselt. Ein Sebastian Böhnisch steht da in der Startelf. Das liest sich ein bisschen wie so eine Bundesligamannschaft vor 5 Jahren. Aktuell reicht es dann eben, wie gesagt, nur zum tiefsten Tabellenkeller. Sie haben sich ein Stück weit befreit durch den Sieg gegen den Karlsruher SC, stehen jetzt auf Platz 14. 5 Punkte vor dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. 5 Punkte allerdings auch nur vor Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue, die ja da hinten allesamt punktgleich ja die letzten 3 Plätze belegen. Felix, was erwartest du für ein Spiel? Wenn wir gegen, so hast du gerade schon gesagt, wenn wir so spielen wie gegen Braunschweig, dann dominieren wir das Spiel. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hinten raus keins kriegen. Beim letzten Mal haben wir in der 79. Minute dann den Siegtreffer von 1860 bekommen. Und ich muss auch sagen, ich erinnere mich mit Kraus an dieses Hinspiel, denn da hat uns 1860 phasenweise an die Wand gespielt.
Ja, das stimmt. Und Anna hat auch vollkommen recht, 1860 ist eigentlich immer eine Wundertüte. Also sie haben Spieler wie zum Beispiel Olic, die quasi irgendwie klingen, wie wenn sie schon irgendwie der Trainer von der Mannschaft wären. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, Olic wurde beim letzten Spiel jetzt gegen KSC eingewechselt und hat nach 20 Sekunden ein Tor gemacht. Also die wissen auch, wo das Tor steht und es kann auch passieren, wenn es richtig blöd läuft, dass man so ein Spiel verliert, weil sie können auch Fußball spielen, aber an sich sind sie gerade noch ziemlich unsortiert, auch unter dem neuen Trainer, und es läuft nicht so viel zusammen, wie gerade bei Nürnberg richtig läuft. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, also auch wenn der Support nicht wie letztes Jahr sein wird, da eben es ein Montag ist, aber ich denke trotzdem, dass man die Nürnberg-Fans mehr hören wird und dass die Mannschaft das vielleicht ein bisschen aufnimmt und einfach versucht, dieses Spiel siegreich zu beenden. Einfach wie gegen Braunschweig zu spielen, weil 60 ist nicht Braunschweig und wenn sie so spielen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber wie gesagt, wenn, und man weiß nie, was 60 macht oder ob sie plötzlich richtig gut spielen und dann plötzlich doch irgendwie, keine Ahnung, ich sag keine Ergebnisse mehr, das bringt Pech.
Du musst aber, denn es ist ja üblich hier, dass man getippt und mitunter werden krude Dinge getippt, so wie von Florian letzte Woche. Ich glaube, er hat 4-0 gegen Braunschweig getippt. ja, die beste Auswärtsmannschaft trifft auf ein Tabellenmittelfeldteam in der Heimtabelle, denn ja, auch das gibt's beim ersten FC Nürnberg, ne? Fast Relegationsplatz aus, zu Hause, Auswärtsspitze. Also Felix, wie geht das Spiel aus?
2-1 für Nürnberg.
Anna, was denkst du? Du hast gesagt, du drückst Nürnberg die Daumen. Wird es am Ende auch bei dir im Kicktipp sich widerspiegeln?
Ja, ich sag 3-0 Auswärtssieg.
3-0. Ich denke, es geht 2-0 aus. Sabiri und weiß ich nicht. Ich denke, Matthaus trifft mal wieder. Oder ich würde es, ja, würd es ihm zumindest gönnen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir am Ende recht behalten. 1860 wieder ein bisschen mehr in den Tabellenkeller stürzen. Mal sehen, wie es in, ja, in Braunschweig gegen Aue dann am Freitag läuft, ob denn da der Relegationsplatz dann in Gefahr gerät für die eine oder die andere Mannschaft. Auf jeden Fall vielen Dank, Anna, dass du wieder Teil einer kurzweiligen Sendung warst. Insgeheim wünsche ich mir ja, dass ihr nicht aufsteigt, sonst können wir nächstes Jahr nicht miteinander sprechen, zumindest nicht über Fußball. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an Felix und das war Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.